hat sich das Kennenlernen zwischen Menschen in den letzten Jahren verändert?
Ja, natürlich. Weil viele viel zu scheu und schüchtern sind, aktiv jemanden anzusprechen an einer Bar oder sonst irgendwas. Und es wird ihnen viel einfacher gemacht über so eine App und mit dieser Hin- und Herwischerei und keine Ahnung. Also es ist halt der erste Schritt, wird den Menschen so leichter gemacht, vermeintlich, würde ich aber sagen. Ich würde sagen, vermeintlich.
Das ist ein super Punkt. Diese Apps oder auch andere soziale Interaktionsformen in digitalen Welten machen den ersten Schritt leichter.
Nur den ersten.
Aber nicht die Kommunikation.
Genau.
Nicht die Begegnung.
Ja.
Nicht den echten Austausch. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Im Gegenteil, dadurch, dass ich weiß, ach, wenn das jetzt hier nicht so gut läuft, ich habe ja gleich die nächste Möglichkeit. Also dadurch, dass der erste Schritt leichter gemacht wird, werden die Leute eigentlich weniger trainiert, in eine echte Kommunikation einzusteigen.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Erotik-Podcasts Hose und Spörle, Mensch, Maschine, morgen. Wie immer mit mir, Matthäus Hose, CEO der Componiers, und an meiner Seite Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hi, Matthias.
Matthäus, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Wir haben zu Gast Sina Völkle, Inhaberin des Lilith Clubs in Puchheim. Untertitel des Lilith Clubs ist Erlebnisclub für Erwachsene mit der Option auf mehr. Da kommen wir gleich dazu, was das ist. Ich möchte kurz sagen, wie ich die Sina kennengelernt habe. Hallo Sina, Entschuldigung.
Hi, hallo Matthäus, Matthias.
Hi. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du hergefahren bist.
Ich freue mich auch sehr.
Danke. Ich wollte gerade sagen, wie ich die kennengelernt habe, Sina. Ich habe einen Podcast gehört von dir beim Bayerischen Rundfunk zum Thema Swingerclubs. Und ich habe im Penthouse, weiß ich auch nicht, wie ich da angekommen bin, beim Friseur war es, glaube ich, nicht.
Das wäre nicht die richtige Cover-Story.
Das glaubt mir keiner. Ja. Aber ich war, apropos, glaubt mir keiner, wenn Sie wollen, können Sie ihn auch auf YouTube anschauen. Die meisten hören auf Spotify oder auf den anderen Podcast-Kanälen, aber auf YouTube, wenn Sie anschauen würden, wissen Sie, warum es heute besonders schön ist. Wir haben uns kennengelernt, eben aufgrund, ich habe dich dann kontaktiert. Und den Podcast im Bayerischen Rundfunk verlinken wir, da erklärst du, was ein Swingerclub ist. Mhm. Da die wahrscheinlich nicht alle gehört haben, da die meisten ja bloß Hose und Spörle hören. Ja. Sina, was muss man sich unter einem Swingerclub vorstellen?
Also unter unserem oder unter meinem Swingerclub stellt man sich vor, es ist ein Erlebnisclub für Erwachsene mit der Option auf mehr. Es ist erotisches Ambiente. Es ist vereint viele Möglichkeiten, die Gäste, die zu uns kommen, haben. Und das Wichtigste, was die meisten immer sagen, ist Buffet natürlich. Okay. Das Wichtigste im Swingerclub, was gibt's denn da zum Essen?
Nudelsalat.
Auch. Ja, nein, tatsächlich ist es halt schön, du hast halt einen Eintrittspreis und dann brauchst du deinen Geldbeutel nicht mehr, du brauchst dein Handy sowieso auch nicht, lässt alles im Spind, kleidest dich schön an. Wichtig ist, bei uns gibt's einen Dresscode, der wird auch streng durchgesetzt von mir und von meinem Team. Genau, und dann hast du einfach die Möglichkeit, ein paar schöne Stunden zu erleben, inklusive Getränke, inklusive Buffet, inklusive Zuschauen lassen und was man halt so sich vorstellt im Swingerclub.
Da kommen wir gleich dazu, denn das Thema dieses Podcasts heißt ja analoges Kennenlernen in digitalen Zeiten. Wenn man sich analog kennenlernt, da zählt wirklich jeder Buchstabe. Wenn man sich analog kennenlernt, ist ja ganz anders als digital. Bei dir oder bei euch im Club sind Handys verboten, logischerweise, um die Privatsphäre zu sichern. Ganz generell, wer von euch beiden sieht einen Unterschied zwischen Kennenlernen analog oder digital, also offline oder online kennenlernen? Gibt es da einen Unterschied aus wissenschaftlicher Sicht, Matthias?
Ja, also das sind immense Unterschiede. Ja, da weiß ich gar nicht, wie viel Zeit ich da jetzt nehmen will, aber beispielsweise nehmen wir einen Aspekt. Das bringt es hier sehr schön, weil ein Swingerclub ist dann potenziell so ein bisschen was dazwischen. In der Realwelt hast du ja nicht so viele Interaktions- und auch Vergleichspartner. Das heißt, du hast keinen so großen, wie in der Psychologie nennen das, Choice Overload. Mhm. Der ist immens in diesen Dating-Apps. Das sind ja Hunderte, Tausende teilweise auch mit Filtern nachgezeichnet, also geringerer Realitätsbezug. Und ich denke, ein Zwingerclub ist da dazwischen anzusiedeln, weil ich natürlich an einem Ort vergleichsweise mehr, nicht automatisch sexuelle Interaktion, weil es kann ja auch gar nichts passieren, für mich, wenn ich mich dazu entscheide.
Ja.
Genau. Aber ich habe vergleichsweise mehr Möglichkeiten als in einem klassischen Setting, wo ich eigentlich nur mit einer Person, vielleicht zwei oder so, aber im Großen und Ganzen war es das. Ja. Das heißt, erster Unterschied zwischen Realwelt und digitaler Welt ist die Skalierung. Ja. In digitalen Welten hast du viel mehr Vergleichselemente mit allen Problematiken, die das damit hat. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf eingehen müssen, weil das ist jetzt hier auch so ein wichtiges Setting, wo wir jetzt auch das hier erschließen wollen. Aber in digitalen Welten hat man da natürlich auch ganz große Probleme. Eigene körperliche Unsicherheit, gerade bei adolescenten Menschen, gerade bei Frauen. Ja, die vergleichen sich dann sehr, sehr stark. Bei Frauen ist Attraktivitätsvergleich stark ausgeprägt. Bei Männern eher der Statusvergleich. Ja,
richtig.
Deswegen ist ja dieser Attraktivitätsaspekt ein wichtiger Aspekt. Und das ist natürlich in der Online-Welt vollkommen anders.
Jetzt ist ja dieser Erlebnisclub für Erwachsene mit Option auf mehr quasi so ein Twitter, verbindet quasi zwei Welten. Man kann ja nicht filtern bei dir. Also man kann ja zum Beispiel, wenn man sich dann, wenn man an der Bar steht oder sonst wo in irgendeiner der Räume steht, kann man sich ja nicht filtern. Man sieht dann aus, wie man aussieht. Was heißt das für die Männer und was heißt das für die Frauen?
Also ich glaube, da gab es schon viele schockierte Wahrnehmungen, weil es gibt ja auch Plattformen, da kannst du dich vorher anmelden und da wissen dann die Gäste schon, ah ja, das Pärchen kommt und der Typ kommt und die Frau kommt. Und wenn du halt natürlich, so wie du gerade schon gesagt hast, Matthias, Bild reinstellst von vor 15 Jahren oder das ist gefiltert von vorne bis hinten, dann schaut das in real natürlich ein bisschen anders aus als damals halt oder auf der Plattform eben, auf dieser Online-Geschichte.
Hast du jemanden gehabt, der hast schon mal erlebt, dass jemand dann sagt, wie schaust du ja gar nicht so aus, du hast ja gelogen oder so?
Ja, also tatsächlich ist es ja auch so, dass ich die Gäste ja auch einlasse, wenn sie sich angemeldet haben und ich habe ja auch Zugriff auf diese Profilfotos, da habe ich mich auch schon das ein oder andere öfter mal gewundert und habe mir gedacht, okay, aber gut, ich bin da, also ich bewerte das natürlich nicht, weil das ist überhaupt gar nicht in meinem Fokus drinnen, aber für Gäste an sich ist es dann schon tatsächlich so, dass die sich was anderes vorstellen oder du hast ja auch diese, ja, wie Blind Dates, dass sie sich verabreden und gehen dann zusammen halt eben in den Club. Und auch da sind natürlich schon auch Dramen entstanden im Vorfeld. Ja, die haben sich dann ganz schnell auch wieder getrennt im Club.
Hallo, Servus.
Ja, genau. Schön war's, ciao. Genau,
aber wenn ich dich richtig verstanden habe, da hast du das nimmst du einfach zur Kenntnis, aber du regulierst es nicht.
Ich nehme es zur Kenntnis, genau.
Das heißt, du sagst nicht, Bild darf nicht älter sein als 2 Jahre. Könnte man ja versuchen.
Nein,
sowas.
Das ist für mich als Betreiber total irrelevant. Also für mich ist es irrelevant. Es gibt sicherlich Veranstalter und andere Clubs, die dann eine Selektion durchführen tatsächlich. Da muss der BMI stimmen, da muss das Alter stimmen, da muss die Körbchengröße stimmen, übertrieben gesagt jetzt natürlich. Aber die haben dann natürlich, wenn du dann so eine Selektion sagst oder machst und sagst, nee, ich möchte meine Veranstaltung genau nach diesem Raster oder in diesem Muster gestalten, dann hast du natürlich als Gastgeber auch das Recht zu sagen, Moment, aber, das stimmt so nicht.
Aber Sina, das macht ja noch mehr Druck. Die haben ja eh schon Druck. Ja, ich glaube, wenn jemand dahin geht.
Ich mach das nicht. Für mich spielt das keine Rolle. Aber es gibt solche Veranstalter tatsächlich, die das dann schon eben über BMI, Alter und so weiter und so fort, Attraktivitätsfaktor filtern und dann weiß ich nicht, wie die dann reagieren, wenn du dann sagst, ja, okay, bin hier eine 36er Figürchen und komme halt damit 48 Figur daher als 1,50 Frau, dann wird's halt, naja, weiß ich nicht, liegt halt dann im Ermessen des Veranstalters, ob er dem da irgendwie davor geht. Also ich würde es nicht machen, weil für mich spielt das keine Rolle.
Du bist so nicht, aber du machst ja trotzdem auch eine Vorauswahl. Also man muss sich ja anmelden, also kann ja nicht jeder reinkommen und so.
Die Gäste glauben, dass ich eine Vorauswahl mache, oft, weil die sagen ganz oft, wie schaffst du das, dass immer die richtigen Leute zusammen sind? Ich selektiere tatsächlich eigentlich nicht. Das Einzige, was bei uns ist, man muss sich im Vorfeld anmelden, aber das liegt an der Planungssicherheit, dass ich sage, okay, gut. Und wenn ich dann eine Veranstaltung habe, da wo zu viele Männer schon angemeldet sind, dann lasse ich auch keinen Solomann mehr zu, sondern wir schauen immer, dass das Verhältnis ausgewogen ist, dass es für alle halt fein ist. Je nach Veranstaltung natürlich. Wenn du jetzt natürlich einen reinen Paareabend hast, dann braucht sich gar kein Solomann anmelden. Der kommt nicht rein, so und so nicht. Auch wenn er 1.000 und 5.000 Euro bezahlen will. Nein.
Musst du konsequent so umsetzen. Ja. Diese Paareabende sind natürlich super interessant. Wir haben ja viele Zuhörer oder Zuhörerinnen, die in der Partnerschaft sind. Kurz gesagt, was kickt ein Paar oder warum macht ein Paar das, dass es sich auf einem Paareabend in einem Erwachsenenclub für Erlebnisunterhaltung oder andersrum auf einem Paareabend in einem Erlebnisclub für Erwachsene anmeldet? Was treibt die Paare dazu?
Ah, ja. Also ich glaube vor allem die Neugier und vor allem, dass sie für sich selber festgestellt haben, also wir sind sexuell wahrscheinlich ein bisschen neugieriger als der Durchschnitt der Menschheit. Das glaubt man ja so, wenn man dann in so ein Etablissement geht. Und der, was halt viele Gäste abschreckt tatsächlich im Vorfeld von so einem Clubbesuch, macht es jeder mit jedem. Das stimmt schon mal nicht. Jeder macht das, was er will. Keiner, was er soll und alle machen mit, wie immer. Das wäre für mich auch mal lieber, wenn ich sage, heute macht ihr alle das und dann wird es für alle toll. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Viele Paare kommen und möchten einfach mal dieses erotische Ambiente fühlen und reinschnuppern und da erstmal überlegen, gefällt mir das allein auch, dass sie sich so anziehen müssen. Also die Frauen immer sexy und erotisch, Männer bei uns immer Anzug, Hose und Hemd, also stilvoll schick. Dann gibt es wieder die sagen, ja, aber das ist ja blöd, das muss ich die ganze Woche im Büro anziehen. Ja, aber so schaut jeder Mann einfach stilvoll schick aus.
Also bei euch gehen keine Badelatschen. Nein. Man sieht das Klischee ist ja so, man Nein. geht in so einen Club mit einem Handtuch umgebunden und mit Badelatschen. So Modell Bad Griesbach heißt auf deiner Webseite.
Ja.
Ist nicht erlaubt bei dir.
Nein. Aber es geht einfach um das. Es soll ja um Kommunikation und Konversation gehen. Und egal ob, also wenn Männer sich jetzt stilvoll schick anziehen. Eine Frau geht viel, viel näher zu so einem Typen hin und schnuppert vielleicht auch, oh, wie riecht denn der? Weil die Barriere einfach eine viel geringere ist, als wenn der bloß in der Boxershort und den Badelatschen da steht. Weil dann gehst du einfach nicht so nah hin, weil du sagst, nee, also ganz ehrlich, mag ich nicht. Und dann ist dir das als Frau auch egal, wenn der Hemd und Hose anhat, ob der vielleicht Haare auf dem Bauch oder auf dem Rücken hat, weil das siehst du im ersten Moment nicht. Aber dann ist seine Stimme angenehm oder sein Geruch ist gut. Und dann sagst du, okay, du verringerst einfach den Abstand zu dem, also den physischen. Und umgekehrt ist es genauso, wenn Männer ordentlich schick angezogen sind, plötzlich unterhalten die sich miteinander. Aber kein Mann bei uns im Club würde sich mit so einem Hans Wurscht, der in Unterhose und T-Shirt da hockt und den Badelatschen unterhalten. Weil jeder wird sagen, wie scheiße schaut denn der aus? Obwohl er vielleicht selber das Gleiche anhat. Aber da sind Männer auch ganz einfach halt. Und es geht ja um die Kommunikation und Konversation in allererster Linie, dass ja was passieren soll. Und deswegen ist auch das mit diesem Dresscode so geregelt, dass es leichter ist für die Gäste. Ausziehen dürfen sie sich auf den Zimmer natürlich schon.
Werbung. Ein elektronisches Display ist nur so gut wie die Innovation dahinter. Ob im Auto, in der Industrie oder im Consumergerät, die Anforderungen steigen, die Möglichkeiten auch. Entscheidend ist, wie gut Sie diese Möglichkeiten nutzen. Auf der Electronic Displays Conference am 11. und 12. März in Nürnberg trifft sich die Display-Industrie, um zu zeigen, was morgen Standard wird. Neue Materialien, bessere Lesbarkeit, schnellere Schnittstellen, Augmented Reality. Weitere Infos zu Programm und Anmeldung unter electronic-displays.de. Werbung Ende.
Ich mag den Aspekt von dieser Vorgabe, was die Kleidung anbelangt, weil das auch eine gewisse Gleichheit erzeugt. Ja? Wie bei Uniformen oder so. Dass dadurch auch möglicherweise soziale Unterschiede, Hierarchieunterschiede, Sozialstellungsunterschiede weniger hervortreten.
Genau.
Das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt im Sinne von dieser Gleichschaltung, so ein bisschen.
Ja? Es gibt Studien, die beschäftigen sich mit Dating-Plattformen, warum zum Beispiel Frauen mehr Likes bekommen als Männer. Das kann man wunderbar herleiten. Meistens liegt es daran, dass mehr Frauen angemeldet sind, dann, dass Frauen in der Regel zurückhaltender sind, mit Likes zu geben als Männer, weil sie einfach mehr zu riskieren haben. Männer geben Likes, sie haben gemerkt, okay, meldet sich keine, dann gebe ich einfach jeder ein Like. Frauen kriegen dann so viele Likes, dass sie wählerischer werden und führt zu Frustration. Das Kennenlernen im echten Leben, wie bei dir, ja, Frage, denkst du, Aussehen ist da mehr relevant als online oder weniger relevant? Dazu gibt es eine Studienlage, die ist sehr diffus. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wie ist es bei dir aus deiner Erfahrung mit 12 Jahren Club-Erfahrung?
Ha, also da muss ich tatsächlich sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich spreche jetzt aber nicht für jeden Gast und für jedes Match, was da drin passiert hat, ob das jetzt eine einmalige Geschichte war oder ob das dann, ob die sich öfter getroffen haben, das kann ich natürlich schwer beurteilen, bis gar nicht. Aber man möchte sich schon wundern, wenn man so nach dem Durchschnitt geht, was jetzt Attraktivitätsfaktor ist, dass das oft die sind, die in der Ecke bleiben, weil die wirken zu arrogant. Das heißt also, dieser Schönheitsaspekt wird, der verwässert sehr, wenn die Leute anfangen, sich miteinander zu unterhalten, weil da ist nämlich dann der ältere Herr mit den Haaren auf dem Buckel, die man aber ja nicht sieht, weil er halt ein Hemd und eine Anzughose anhat, aber der so charmant sprechen kann, der geht dann plötzlich los und hat dann 3 im Schlepptau, und der hübsche junge Adonis, der sich halt nur selber geil findet und sowieso auch ja zu stolz ist, jemanden anzusprechen, sagt, naja, die werden schon kommen, und kommt aber halt keiner. Also deswegen kannst du da schon sagen, dass das Real Life oder gerade eben auch in so einer Location für das ja, verändert ganz viel. Vor allem auch, wenn man dann die Stimme hört, den Geruch. Du hast dann plötzlich sind die Haare einfach schön oder weich oder du bist da drüber gefahren und es gefällt dir einfach. Die Sinne werden schon ein bisschen anders oder neu justiert in so einer Location. Vor allem, wenn man ja auch eigentlich mit diesem sexuellen Knistern, was da vorherrscht, nochmal den Fokus ein bisschen anders auslegt.
Wenn du ein paar Börsen oder andere Interaktionsformen, die Richtung Mating gehen, also Partnerfindung und dann auch Bindung, dann ist ja Sexualität immer auch, also ganz häufig, auch ein Faktor, der ist aber zurückgedreht. Vergleichsweise, ja, wenn du so Speed-Dating oder so, ja, das sind ja auch dann, natürlich zieht man sich da auch schön an, wenn man zum Speed-Dating geht, natürlich ist man dann auch gepflegt, man versucht witzig zu sein, man versucht dezente Signale von Status, also als Mann, ja, versucht man dezente Signale.
Ich halte mal kurz in die Kamera.
Genau. Also, da versucht man solche Signale zu setzen, natürlich, aber es ist doch vergleichsweise viel versteckter, und der Unterschied ist, worauf will ich hinaus? Das ist gar nicht so sehr qualitativ anders bei dir in diesem Setting, sondern einfach quantitativ anders. Diese Akzente sind auch alle da. Personen, die witzig in der Gesprächsführung sind, machen auch da Punkte.
Ja.
Aber die sexuellen Möglichkeiten, die sind ein bisschen aufgedreht. Verstehst du? Es ist sozusagen vom Profil der Bindung, es ist ein bisschen höher eingepegelt.
Ja.
Kommt das, ja, das richtig wieder?
Das stimmt, ja. Mhm.
Die Studien sagen, dass Offline-Attraktivität wichtiger ist, nur der Punkt ist, die Dimensionen sind vielschichtiger. Also analoges Treffen, ich habe einfach nicht nur ein Bild, was einfach meistens entscheidet, und die Hard Facts, die soziodemografischen Daten, ich bin so alt und so, lalala, spielt im analogen Kennenlernen weniger eine Rolle. Jetzt machst du den Lilith Club schon seit 12 Jahren. Ich glaube, ihr habt 12-jähriges Jubiläum bald.
Genau.
Das ist eine ganz schön lange Zeit. Du machst zusammen mit deinem Mann und mit deinem Team. Denkst du, es hat sich in den letzten 12 Jahren was verändert?
Ja, es verändert sich ganz viel, was auch gut ist, aber manchmal komme ich nicht so gut damit zurecht, weil tatsächlich eben dieses, oder sag mal so, ich möchte es eigentlich jetzt halt für mich, für meinen Bereich so sagen, dass durch diese digitale Welt die Leute immer unverbindlicher werden, was bei mir natürlich beim Anmelden, Abmelden zum Beispiel ein Thema ist, dass die Leute melden sich zwar gerne an, aber sehen das als unverbindliche Anmeldung. Und ich bin jetzt aber schon so eine strenge Chefin oder Clubinhaberin, dass ich die Angemeldeten, kann ich natürlich auch sagen, okay, ihr wisst, heute Abend ist das und das Event, ihr seid angemeldet, wir freuen uns, wenn euch was dazwischen gekommen ist, sagt ab, wer nicht absagt, braucht sich nie wieder anmelden, der kommt sofort auf die Blacklist.
Okay.
Also da bin ich so streng, also das ist was, das hat sich sehr verändert. Es war auch so, die Leute haben vorher langfristiger so einen Abend geplant, die haben Monate vorher sich schon angemeldet oder schon angefragt, wann ist die nächste Veranstaltung so und so, das ist jetzt auch nicht mehr so, die Leute sind eher kurzfristiger, kurz angebunden, also das ist so dieses Hopping, vielleicht finde ich noch was Besseres, das ist einfach diese Zeit aktuell. Und naja, aber das sind für mich die wichtigsten Faktoren eigentlich.
Das haben wir im Eventgeschäft ja auch. Wir machen ja Komponiers, macht ja viele Events und da haben wir diese sogenannte No-Show-Rate. Ja, genau. Das ist ja die jeden Eventveranstalter und das ist nichts anderes bist du ja letztendlich.
Ja.
Jeden Eventveranstalter auf die Palme bringt, weil du einfach zum Beispiel auch Umsatz verlierst. Ja.
Auch, ja.
Wenn du ausgebucht bist, kannst du keine weiteren Gäste mehr reinlassen. Du kannst eine Warteliste machen, aber dann kommen die nicht, wenn ausgebucht ist. Und bei dir ist, glaube ich, ziemlich oft ausgebucht. Und wenn dann jemand nicht kommt, dann verlierst du quasi konkret auch Umsatz, nur weil jemand denkt, kann ich schon so machen. Die Unverbindlichkeit kostet auch Geld, ehrlich gesagt. Und Nerven sowieso. Ja.
Ansonsten die Veränderung im Swingerclub jetzt an sich von den Gästen her, nein. Also ich würde sagen, die werden immer jünger, aber das liegt nur daran, weil ich immer älter werde.
Das geht mir auch so, alle werden jünger, nur ich werde älter.
Ansonsten glaube ich, ist es vom Thema her schon... du hast immer solche Wellen, dann wollen sie lieber mehr mehr tanzen, dann musst du wieder schauen, okay, jetzt brauchen wir wieder einen DJ, weil die Leute wollen wieder mehr tanzen, dann hast du wieder die andere Seite, die sagen, nee, die Musik ist viel zu laut, wir wollen überhaupt nicht tanzen, wir wollen uns unterhalten, also so war es eigentlich schon seit 12 Jahren und so wird es auch bleiben. Also klar, vielleicht ein paar Events hast du dann verändern müssen, weil die einfach nicht mehr gezogen haben, dann hast du was anderes, das funktioniert gerade wieder gut, aber das ist halt diese Zielgruppe, gruppengerichtete Geschichte, da wo du so ein bisschen ja am Ball bleiben musst. Ansonsten glaube ich, ist Sex genauso Sex wie vor 12 Jahren, vor 20 Jahren, vor 150 Jahren, wie vor 2000 Jahren und in den nächsten Jahren auch noch.
Siehst du das als alter Anthropologe?
Also ich will erstmal nochmal rausarbeiten. Das fand ich erstmal ganz, ganz schön, wie selbst in einem solchen Setting sich Klassiker der gesellschaftlichen Entwicklung genauso zeigen.
Absolut.
Ja? Beispielsweise höhere Kurzfristigkeit und geringere Verbindlichkeit. Ja? Also das sind generelle Probleme. Oder was heißt Probleme? Da spricht wieder der alte Mann. Aber das sind generelle Herausforderungen und Veränderungen im Vergleich zu früher, die auch jede Beziehungsgestaltung und auch Partnerschaftswelten. Ja? Partnerschaften sind ja nur bestimmte Qualitäten innerhalb von Beziehungen. Das gilt für Businessbeziehungen. Aber auch für Partnerschaftsbeziehungen.
Absolut.
Ja? Wir haben da eine höhere Kurzfristigkeit
und
eine höhere Unverbindlichkeit. Das ist so interessant. Ja? Das ist, auch da zeigt sich das ganz genau. Und das ist einfach eine Herausforderung, mit der man auch gesamtgesellschaftlich umgehen muss.
Aber der Mensch bleibt gleich. Du machst oft den Vergleich zum Tierreich. Also Bonobo-Affe ist mein Spitzname. Also Bonobo-Affe. Es gibt Bonobos, dann gibt es Gibbons, serielle Monogamie, nur ein Partner zu einem Zeitpunkt. Dann gibt es Gänse. Wer Konrad Lorenz kennt, weiß, dass die vollständige Monogamie einen Partner für ein Leben nehmen. In der Regel haben Menschen mehrere Leben. Dann Gorillas, Polygamie, mehrere Partner zu einem Zeitpunkt. Und der Mensch, der pendelt so zwischen, auch wenn man das nicht zugeben möchte oder nicht gerne hört in manchen Kreisen, aber pendelt zwischen Monogamie und Polygamie, abhängig von Ressourcen und Kultur. Du unterstützt ja quasi Polygamie, wobei nicht alle bei dir, alle, die zu dir kommen, polygam sind. Viele sind auch einfach monogam und gehen mit ihrer Frau oder ihrem Mann dahin und haben eine schöne Zeit.
Richtig, richtig.
Wie hoch würdest du sagen, ist der Anteil so von Menschen, die überhaupt nur mit einem Partner, also mit ihrem eigenen Partner, Partnerin, dann enger zusammenkommen?
Das kann ich überhaupt nicht sagen, weil das sich auch so schnell verändern kann. Wir haben ganz, ganz viele Paare, die kommen zu uns und sagen, sie wollen nur was mit sich selber machen. Wenn andere ihnen zuschauen, ist das völlig okay. Und ich habe viele Paare, die ich seit 12 Jahren schon als Gäste bei mir begrüßen darf, die haben angefangen als nur Paare, nur wir, die anderen dürfen zuschauen, mehr passiert nicht. Und dann sind sie dann mal, okay, dann nehmen wir mal einen zweiten Mann dazu, dann nehmen wir mal ein anderes Paar mit dazu. Dann sind die in die Hardcore-Wife-Sharing-Szene übergewechselt, plus BDSM auch noch und sind dann mittlerweile auch schon selber Veranstalter, was ich total toll finde, wenn du das einfach so miterleben darfst. Also das heißt, Monogamie findet, glaube ich, so sind wir erzogen. Bayern ist sehr katholisch, da ist es halt einfach so und über alles andere spricht man nicht, dass es tatsächlich trotzdem auch stattfindet, weiß auch jeder mittlerweile, aber Fakt ist, wir sind eigentlich sehr monogam aufgezogen worden und es wird ja auch immer noch so vermittelt, auch von den Vorfahren, von den Eltern, von den Großeltern, von allen möglichen Institutionen. Und da liegt es halt bei jedem selber, ob er sagt, ja, das ist ja schön, dass das für euch so stimmt, aber ich entscheide jetzt mal für mich selber, ob das für mich auch so stimmt. Und so hast du natürlich viele Gäste, die auch zu uns kommen, um was auszuprobieren, um eine Fantasie mal auszuleben in einem geschützten Raum und Rahmen natürlich. Und gucken, wo kann denn die Reise hingehen? Also ich kann eine ganz kurze Anekdote mal da einwerfen. Als ich vor 12 Jahren den Swingerclub aufgemacht habe, hat auch jeder gesagt, ja geil, Sina, wenn jemand den Swingerclub aufmachen kann, dann du. Und wenn es jemand drauf hat, dann du. Und ich habe auch gesagt, ja logisch, Sexualität ist genau mein Ding. Ich bin kein Swinger, muss ich dazu sagen, war es vorher nicht, bin es heute auch nicht. Aber Sexualität, habe ich gesagt, das ist ja also wenn nicht ich, wer dann? Und dann habe ich diesen Swingerclub aufgemacht und ich habe ein Jahr lang blöd geschaut, weil ich hatte von Sexualität relativ wenig Ahnung. Mhm. Und das war wirklich so eine lange oder so eine spezielle und interessante und intensive Reise auch, tatsächlich was zur Sexualität generell alles dazugehört. Also das allein war ja schon. Und deswegen kann ich auch sagen, es ist, jeder Mensch hat Wellen in sich oder Kurven, auch die Sexualität, da wo man dann Sachen ausprobieren möchte. Wenn man Glück hat, kann man es sogar erleben. Bei manchen Sachen bleibt man vielleicht sogar auch hängen und das begleitet einen bis zum Rest seines Lebens oder den Rest seines Lebens. Und andere Sachen probierst du aus und sagst, nee, habe ich ausgelebt, fand ich super, brauche ich nicht mehr. Deswegen Monogamie und Polygamie schwierig. Also ich kann nicht sagen, da gibt es einen Prozentteil, die sind einfach so, oder es ist ein Prozentteil, die sind einfach so. Gibt es nicht. Ich würde dennoch sagen, der geringere Teil steht dazu, dass sie sagen, ich will mich sexuell ausprobieren.
Das wäre mal, das ist eine besondere Stichprobe. Das hast du ja an einer Stelle schon gesagt. Wahrscheinlich sind das Menschen mit einer höheren sexuellen Offenheit.
Ja. Sexpositiv ist ja so ein Modewort.
Genau.
Ja,
genau.
Das ist, genau, ganz, das ist ganz, aber genau. Was anderes. Die wären es gern.
Es ist jetzt die Frage, ob, was da der Maßstab ist, sozusagen. Ja? Sind das diejenigen, die sich natürlich verhalten und die anderen sind prüde? Ja? Aber das sind ja alles komische Maßstäbe. Denn bei zwei Vergleichsgruppen weißt du auch gar nicht, du kannst nur sagen, wer ist höher als der andere. Aber du kannst ja nicht sagen, es gibt ja kein richtig oder kein falsch. Ja?
Genau.
Genau. Ja. Genau. Das heißt, wenn, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, dass die dann sozusagen sich dann auch auf weitere sexuelle Auslebungen einlassen, als sie sich selber vorher vorstellen konnten, dann weiß man gar nicht, liegt das an der Umgebung, an dem inspirierenden Rahmen, den du bereitstellst? Oder waren die nicht schon von vornherein sozusagen predisposed in diese Richtung? Ja?
Du bist dann quasi nur ein Katalysator, der das, das wahre Wesen zum Vorschein bringt. Ich glaube, wir haben ja schon einen Zeitablauf und unser Thema ist ja Mensch-Maschine morgen. Was wird morgen sein? Wir haben ja, glaube ich, einen großen Wandel erlebt in der Wahrnehmung. Also zum Beispiel, wir sind ein seriöses Medienunternehmen. Wir haben jetzt einen Gast hier mit dir, die einen Erlebnisclub für Erwachsene mit der Option auf mehr leitet. Seit vielen Jahren erfolgreich in Bruchheim. Wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Ich glaube, das Mindset hat sich durchs Internet oder durch viele Social-Media-Kanäle auch ein bisschen gewandelt, dass das Beispiel LGBT hat viel dazu beigetragen, dass man da offener wird in der Gesamtwahrnehmung. In Deutschland, es geht ja auch in anderen Ländern in eine andere Richtung, wie wir sehen. Ein großes Thema ist BDSM, hast du kurz angesprochen. Ich habe den Film nicht lang gesehen, weil mich echt wahnsinnig gemacht hat, aber ich weiß, dass die Baumarktindustrie hat den Film, glaube ich, hat ihn gesponsert, und zwar 50 Shades of Grey, weil die Kabelbinder und anderes Werkzeug zur Zweckentfremdung im hohen Maße gekauft worden ist.
Diese Romanverfilmung, gell?
Genau. Also das Buch muss besser sein. Hast du das Buch gelesen?
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube schon, hat einen Eindruck hinterlassen bei dir.
Das habe ich tatsächlich gelesen, bevor ich den Swingerclub aufgemacht habe. Und dann habe ich den Swingerclub eben aufgemacht und habe gesagt, ich muss ein BDSM-Zimmer da reinbauen, weil ich war ja auf Recherche und kein Swingerclub hatte ein BDSM-Zimmer. Ich habe gedacht, das geht gar nicht, das brauchen wir unbedingt. Mittlerweile haben wir drei.
Genau. Hat sich das durch solche Massenphänomene, durch Massenkommunikation, also über 50 Shades of Grey hat sich ja Gott und die Welt aufgeregt, der hat schon ein bisschen Reichweite erzeugt, hat sich dadurch die Wahrnehmung geändert der Leute, dass sie auch für BDSM offener sind?
Ja, sehr.
Kann man sowas beeinflussen, denkst du?
Ja. Total, ja. Also ich glaube, in allererster Linie ist dieses Buch oder dieser Film so durch die Decke gegangen, weil Frauen plötzlich empört waren und gesagt, wie man kann 5 Höhepunkte an einem Tag haben und nicht im ganzen Leben. So ging eben dieser Wandel durch die Frau dann schon mal, weil das natürlich alles so intensiv auch geschrieben war. Was natürlich viel mit, am Ende des Tages, was Gehirnmanipulation, also nicht Manipulation, aber dass du erstmal den Kopf auf deine Seite bringst und der Körper dann spielt dann mit. Das ist halt auch eine von diesen vielen Themen im BDSM-Kontext, was ja viele nicht wissen. Und das ist halt eben das einfach, dass du dieses Gefühl einfach erzeugen konntest bei den Frauen, dass die sagen, oh wow, ich spüre mich selber wieder. Und das ist im Real Life halt auch nochmal für eine Spielbeziehung oder für zwei Menschen, egal Mann, Mann, Frau, Frau, Mann, Frau, den anderen, den Körper so zum Spielen zu bringen, dass der den ultimativen Höhepunkt einfach erlebt. Und da sind halt die Partner, die Beziehungen auch generell wieder so ein bisschen auf so einen Trichter gekommen, dass er, okay, alles klar, es gibt halt einfach noch mehr, wo ich meine Beziehung auch intensivieren kann. Und das sind natürlich auch viele auseinandergegangen, weil einer gesagt hat, ich hau dich auf gar keinen Fall oder ich bind dich auf gar keinen Fall irgendwo hin. Und die andere hat gesagt, sie möchte es aber unbedingt. Ja, da gibt es natürlich viele Konstellationen. Aber das war, dieses Buch hat viel bewegt, würde ich sagen.
Mhm. Und die Internetpornografie als Ganzes zum Beispiel, weil es ist ja ein Massenphänomen geworden. Ich spare mir jetzt hier die Statistiken zu sagen, wie viele Stunden jeder Deutsche während der Büroarbeitszeit.
Ist auch sehr quellenabhängig, nebenbei bemerkt und so. Also das ist ein schwieriger Forschungsbereich.
Aber dass es zugenommen hat, Internetpornografie in den letzten Jahren noch weiter gestiegen ist, aufgrund der Zugänglichkeit, aufgrund der Möglichkeit, eben übers Handy anzuschauen.
Und genau, das glaube ich auch. Vor allem auch diese ganzen kleinen Portale, da wo du ja auch als Privatperson dich präsentieren kannst. Das ist ja auch während Corona total durch die Decke gegangen. Aber das ist für mich, also im Real Life, im Club tatsächlich, hast du das Setting ja überhaupt gar nicht. Wir lassen ja nicht mal Pornofilme irgendwo laufen bei uns. Weil ich sage, das braucht es überhaupt gar nicht, weil das ist wieder so dieses typische Phänomen, wenn irgendwo eine Flimmerkiste läuft, jedermann glotzt da rein. Jeder. Und das ist, wenn auch bei dir zu Hause der Fernseher läuft, also die Frau, die kann da werkeln, wursteln machen und der Mann immer wieder wird halt in diesen Fernseher reingeschaut. Und deswegen gibt es das bei mir im Club auch nicht. Also außer Musik gibt es überhaupt gar keine.
Keine Medien.
Keine Medien, nein. Und ich denke schon, dass das natürlich im normalen Leben, dass die viele sich natürlich so Anheizer anschauen, das ist aber auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, das gehört dazu. Früher waren es die Hefte, dann kam irgendwann mal die Fernsehindustrie natürlich mit DVD und halt jetzt diese Clips.
Von meiner Historie, wie ich angefangen habe, mich mit ich mache viel Digitalisierungsforschung. Und ein Aspekt ist dann natürlich sowas wie Internetpornografie. Mhm. Und man soll jetzt nicht, als Wissenschaftler soll man jetzt nicht so wertend unterwegs sein. Mhm. Versucht das auch nicht zu sein. Ich war am Anfang aber sehr stark dafür, weil ich in der Gesellschaft viel Tabuisierung geglaubt habe wahrzunehmen. Und dann war das so ein bisschen wie so eine Möglichkeit, etwas aufzeigen, ja? Also sowohl was sexuelle Praktiken anbelangt, als auch was sexuelle Konstellationen anbelangt, ja? Also auch eine Enttabuisierung homosexuellen Sexes. Mhm. Und deswegen war ich da vergleichsweise sehr dafür, wie man halt als Wissenschaftler für eine Sache sein kann, ja? Ich war sozusagen offen. Und im Laufe der Zeit, als ich dann auch in die Adoleszenzforschung reingeguckt habe und dann gemerkt habe, dass damit oft so Leistungsdruck verbunden ist und Erwartungshaltung. Mhm. Und dann gab es dann so Studien, die gezeigt haben, dass Personen, die das stark nutzen, dass die dann eher bereit sind für kosmetische oder plastische Operationen.
Ja.
Wo dann auch bestimmte Risiken mit verbunden sind und was ja auch Finanzentscheidungen betrifft, die auch dann und so weiter und so weiter. Da habe ich gemerkt, dass ich eine etwas skeptischere Haltung entwickle, wegen diesem Leistungsgedankenaspekt. Mhm. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen aus dieser Reallebenserfahrung und auch aus deinem Eindruck von diesen Medien?
Gut, jetzt da die optische Komponente, wie gesagt, da hast du ja Gäste à la Couleur, aber was den Leistungsdruck angeht, dazu kann ich aus meinem Business tatsächlich auch was sagen. Das sind aber, glaube ich, ganz einfach gestrickte oder eigentlich ganz einfach und logisch erklärte Geschichten, dass Männer tun sich zum Beispiel viel, viel härter, ordentlich in so einem Club wie in meinem zu performen, weil da ganz andere Faktoren halt einfach mit dazukommen.
Zum Beispiel, ja.
Viele Leute um dich rum, es sind plötzlich andere Gerüche, du hast plötzlich, die Musik stimmt nicht, da läuft einer vorbei, jemand hat gekichert und der neben mir ist vielleicht viel besser bestückt als ich. Ich habe den klassischen Rohrverrecker als Typ. Das unterschätzen die meisten Männer brutal, weil jeder geht da rein und sagt, ja geil, ich bin's und ich schaffe das und geil, und mit 5 Mädels mache ich da weg. Und dann schafft man oft nicht die eigene, was überhaupt nicht schlimm ist. Schlimm ist dann bloß für die Partnerin, weil sie denkt, das liegt an ihr. Weil sie denkt, ja toll, also was gefällt ihm eine andere besser? Oder bin ich jetzt doch zu dick oder zu dünn oder zu, keine Ahnung, habe ich das falsche Gewand an? Und Mann sagt dir dann als Frau zum Beispiel, sagt er nur, ja, das ist halt so. Das ist für die Frau relativ schwer, das zu kapieren, was er denn jetzt meint. Aber so sind dann Männer einfach. Und wenn der Mann aber sagt, du pass auf, es sind so viele Leute hier, ich fühle mich irgendwie ein bisschen unsicher und unter Druck gesetzt, ich möchte eine gute B-Note hier abliefern und da weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Wenn der Mann ihr das sagen würde, dann wäre es für sie, okay, alles klar, Schatz, kein Problem. Komm, lass uns nochmal an die Bar gehen, wir trinken nochmal ein, dann laufen wir nochmal rum. Vielleicht klappt es später oder dann halt zu Hause. Zu Hause dann sicher. Und im umgekehrten Fall ist es für Frauen relativ einfach zu performen dann in so einer Location. Wir haben dieses Problem nicht. So. Ja, und wenn's und dann natürlich auch noch Hilfsmittel wie Gel natürlich und solche Sachen, wo du sagst, okay, du kannst dir halt leichter behelfen. Und das ist für Männer schon eine ganz andere Druckbelastung.
Also ganz kurz aus einer wissenschaftlichen Perspektive, gibt es schon Überlegungen dazu, wie stark Männer rivalisch und kompetitiv aufgestellt sind. Ja? Und da sind Männer jetzt beim Homo sapiens nicht so stark rivalisch hinselektiert, wie beispielsweise bei Gorillas. Aber es gibt schon eine gewisse Kompetitivität, ja, sowohl in der Interaktion als auch gibt es so ein paar Hinweise bezogen auf Spermienkompetitivität im Sinne von Befruchtung, dass es da bestimmte Mechanismen gibt. Das ist, also beispielsweise bestimmte Körperformen beim Penis, ja, sind offensichtlich haben so eine gewisse Funktion, dass sie Sperma, das möglicherweise vorher schon da ist, verdrängen soll.
Ach krass.
Ja,
so wusste ich auch nicht.
Haben wir einen Vortrag drüber gehabt.
Sodass da,
ja, wirklich.
Echt?
Sodass da eine gewisse Kompetitivität da ist. Da gibt es so Modellstudien dazu. Ist aber nicht so stark ausgeprägt wie beim Gorilla. Das sind sozusagen andere Aspekte. Aber diese Angebefunktion, was ja von außen erstmal so ein bisschen lächerlich wirkt, ja, weil wenn wir beide jetzt Sexualpartner wären, dann wäre ja erstmal, zumindest von meiner bewussten Ebene, wäre ja meine Fokussierung auf dich, ja, und nicht so sehr die anderen wegdrängen, ja, aber das ist wohl schon ein evolutionärer Anlageteil. Ja. Ja?
Definitiv.
Und das ist dann sozusagen so eine Problematik, mit der noch umgegangen werden muss. Und der zweite Aspekt, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, von dem, was sie jetzt gesagt hat, das ist, du musst halt auch kommunizieren können.
Ja, ganz schwierig.
Ja, ich will jetzt auch nicht, das ist ein bisschen stereotypenhaft, ja, aber ich greife jetzt einfach mal ganz wertneutral auf, was du gerade gesagt hast, ja. Dass das eben für Männer manchmal ein bisschen schwieriger ist, das zu kommunizieren. Wenn die dann ihr Bedürfnis kommunizieren würden, dann könnte das ja auch eine Sache sein, wo die dann auch gemeinsam sich dann auch identifizieren, sich öffnen und dann in die Bindung reingehen.
Ja. Ja.
Stattdessen wird dann der Besuch so ein bisschen zur Sollbruchstelle. Die waren schon vorher nicht gut in der Kommunikation.
Vielleicht, ja.
Dann ist der Mann da in so einer Leistungssituation mit sozialen Vergleichselementen in einer Nähe, und auch in einer Vielfalt, wie er es vorher gar nicht kannte.
Genau.
Dann kommen diese evolutionären Anlagen der Rivalität raus.
Ja.
Und dann, wenn ich dann nicht reden kann, dann bin ich verloren,
ja,
oder?
Ja.
Ja.
In dem Zusammenhang, wir machen ja immer einen Tipp der Woche. Den vielleicht macht ihr gemeinsam oder du, Sina. Hast du einen Tipp, wie Männer und Frauen mit diesem Leistungsdruck, den wir gerade skizziert haben, der durch Dating-Apps ja eher noch zunimmt, durch die Vergleichbarkeit, mehr Wettbewerb, der ist schöner als ich und so weiter, der ist jünger, der hat mehr Muskeln, wie man damit umgehen sollte.
Tipp der Woche.
Wie geht man mit dem Leistungsdruck, Mann oder Frau, egal, heute besser um?
Einen richtigen Tipp? Also eigentlich kann man dazu nur sagen, dass man man muss für sich selber einfach, man muss mit sich selber fein sein und man muss dann sagen, selbst wenn es heute nicht geklappt hat, dann probiere ich es morgen nochmal oder später. Also so dieser ultimative Tipp, da bin ich immer relativ schwer. Da ist immer, ja, da ist Gescheithaferl wieder. Mhm. Klugscheißer. Das ist immer ein bisschen schwierig. Nein, aber generell, was heute nicht geklappt hat, das heißt ja nicht, dass es dann immer so ist. Dann klappt es vielleicht morgen oder dann klappt es übermorgen. Man sollte da einfach nicht den eigenen Mut auch verlieren, dass man sagt, okay, man möchte an einer Sache dranbleiben oder auch an sowas. Weil das ist ja auch gar nicht schlimm. Das ist vielleicht, ja, doch, aber ich glaube, man kann schon sagen, allein die eigene Wahrnehmung auf irgendeine Sache, und das kann ich schon spoilern, weil das habe ich ja schon 100.000 Mal erzählt, eine ganz, ganz witzige Geschichte. Mein Mann, der wollte unbedingt mal einen Dreier mit zwei Frauen und ich war total sauer, weil ich mir gedacht habe, also hallo, erstmal ich vielleicht und dann irgendwann in 38 Jahren vielleicht, wenn du gescheit geübt hast, dann können wir mal eine zweite Frau, und war wirklich total empört und sauer. Und das war aber eine Fantasie von ihm. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Und dann habe ich das mit ein paar Männern bei mir im Club besprochen und da war total, also wie man eigentlich überhaupt nur so auf so eine dumme Idee kommen kann. Aber ich weiß natürlich, dass diese Fantasie von ganz, ganz vielen Männern einfach da ist und das eine Fantasie ist. Und dann hat mir ein Mann gesagt, und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, und das ist was, wo du tatsächlich durchs Reden und durch Kommunikation erst dahinter kommst. Weil ansonsten hat jeder seine eigene Wahrnehmung und seine eigene Wahrheit. Und der hat zu mir gesagt, Sina, jeder Mann weiß, dass er in der Regel keine zwei Frauen gleichzeitig glücklich machen kann oder befriedigen kann. Aber es geht nur um eine geile gemeinsame Zeit. Ha, und dann war für mich das Thema sowas von easy. Ich sagte, dann können wir das sofort machen. Weil eine geile gemeinsame Zeit ist was anderes, als wie wenn ich mit meinem Ego-Fokus da in eine Sache reingehe und sage, ja, also ganz ehrlich, also ich wollte dich, nee, möchte ich nicht. Und der hat mir dann so eine tolle andere Möglichkeit, so eine tolle andere Option aufgezeigt, wo für mich sich wieder so viele Türen geöffnet haben, was ich nie für möglich gehalten hätte. Aber wie denn auch, wenn du nicht redest über irgendeine Sache oder über irgendein Thema, was dich bewegt, beschäftigt oder was, du kommst nicht weiter. Und gerade in der Sexualität ist es so krass schwer, die richtigen Gesprächspartner zu finden. Wie bist denn du drauf oder wie, das weißt du nicht oder was, das hast du noch nie gemacht. Das willst du ja nicht, weil das ist ja sehr, sehr intim und sehr, das, also das kratzt sehr schön. Ja, total, ja. Und das möchtest du auf gar keinen Fall. Aber in so einer Location, du hast halt wirklich ein Portfolio an Wissen und an Erfahrungswerten, wo du dich einfach austauschen kannst, und das ist allein für die Leute. Dadurch kommen sie eben auch sich selber und ihrer eigenen Beziehung auch wieder so viel näher, und das macht es halt auch einfach so aus, dass du da einfach sagst, boah, also das ist vielleicht ein Tipp für mich an alle Paare. Du, komm doch mal zu mir ins Lilith. Da erlebt ihr einen.
Das wär digital nicht möglich. Das ist ja quasi, ja,
genau.
Unser Thema heißt ja analoges Kennenlernen. Ja. Das spricht für das analoge Kennenlernen.
Ja.
Und die Partnerschaft muss eben auch miteinander gefestigt sein und muss miteinander sprechen. Also beide Teile oder mehrere Teile, je nachdem, wer da dabei ist.
Absolut. Lass mich das auch noch so ein bisschen ergänzen, so als ein Tipp aus meiner Perspektive heraus. Sexualität hat die evolutionäre Funktion der Sexualität ist Fortpflanzung. Das ist der Witz. Und es wird also es gibt noch abgeleitete Unterfunktionen, wie beispielsweise, dass es auch Bindung aufbaut. Aber die Bindung ist ja auch wieder eine Funktion für Ressourcenbereitstellung für den Nachwuchs. Ja? Also das ist sozusagen die Incentive-Struktur. Ja? Und falls er jetzt hier die ganz eingefleischten Evolutionsbiologen zuhören, dann sagen die, gibt es noch andere Unterfunktionen, aber letztendlich geht es um Genweitergabe. Ja?
Ja.
Und wenn du gerade als Mensch, Stichwort steigende Lebenserwartung, evolutionär vergleichsweise lange Zeiträume unterwegs bist und auch dann die Reproduktionszeit und auch vielleicht Reproduktionsaufgaben im Sinne von Nachwuchs, im Sinne, wenn das eine Wertung sein soll, erledigt hast, dann geht oft im Alltag Sexualität verloren, weil es sozusagen so ein bisschen, es trifft es nicht ganz, aber weil es so ein bisschen im Alltag untergeht, auch und ein bisschen abgehakt ist. Und das wäre auch völlig unkritisch. Ja, ich habe ja auch Hobbys aus meiner Kindheit, die ich nicht mehr pflege. Man kann ja sagen, das ist jetzt einfach rum. Und das ist auch in Ordnung. Du siehst, ich als eher wissenschaftlicher Mensch, will ich das gar nicht werten.
Nee.
Aber durch Sexualität entsteht eben auch etwas jenseits von Paarung, Fortpflanzung, direktem sexuellen Genuss, und es entsteht auch Bindung. Sexualität ist auch eine Kommunikationsform.
Ja.
Und es ist eine Begegnungsform, eine Bindungsform. Das heißt, wir haben Mehrwerte in der Sexualität, die auch eine Partnerschaft bereichern können. Es geht auch anders. Es gibt auch sehr erfüllte Beziehungen ohne Sexualität. Alles wunderbar. Aber es ist ein potenzielles Tool, was man nutzen kann. Und das ist so schade, dass das manche dann, weil das abgehakt ist oder jetzt für sie mit dem Alter oder mit der Körperform oder wie auch immer oder so, wie ich jetzt aussehe nach der Geburt oder so. Ja, so. Je nachdem, wie man das dann sieht, ist das dann abgehakt und das ist eigentlich so schade, weil es wäre eigentlich eine Ressource, um Bindungen aufzubauen. Und da bin ich eigentlich um jedes Vehikel dankbar. Und deswegen ist ein solcher geschützter Rahmen, wenn das gelingt, ist es eigentlich auch einfach ein Tool, um dazu wieder zurückzukommen.
Was für ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dieser Podcast hat Sie auch bereichert. Ich möchte mich bedanken bei dir, Professor Dr. Matthias Spörle. Ja, bei dir, Sina, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke.
Danke. Danke für die offenen Insights.
Ja.
Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen beim Podcast Hose Spörle, Mensch, Maschine, Morgen. Heute mit unserem Gast Sina Völkle vom Lilly Club in Puchheim. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, dass du da warst.
Tschüss. Danke.